Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
All right, look up here.
In Lukas 15 haben wir die wunderschöne Geschichte vom verlorenen Sohn. Viele von Ihnen kennen die Geschichte. Jesus selbst hat sie erzählt. Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Mit anderen Worten: Ich kann nicht abwarten, bis du endlich stirbst. Du bist noch zu gesund. Gib mir jetzt schon dein Erbe. Obwohl der Vater darüber traurig war, teilte er seinen Besitz auf. Er gab beiden Söhnen ihr Erbe. Nicht nur dem, der es gefordert hatte. Ist Ihnen das aufgefallen? Er teilte es zwischen ihnen auf. Der ältere Bruder bekam also auch sein Erbe. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Er verprasste alles. Dann kam eine Hungersnot und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Traurig. Niemand gab ihm etwas. Wo waren jetzt all seine Freunde, mit denen er sein Geld verprasst hatte? Niemand kam ihm zu Hilfe, okay? Und er schaute sich den Schweinefraß an. Und selbst das sah verlockend aus. Dann erinnerte er sich. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Er erinnerte sich an die Großzügigkeit seines Vaters, selbst gegenüber den Tagelöhnern. Wir sollten gut zu den Menschen sein, denen wir Arbeit geben. Wer beispielsweise eine Haushaltshilfe hat, der sollte sich auch gut um sie kümmern. Sie sollte gut versorgt sein. Sie sollte gut versorgt sein.
Amen.
Also, es war die Güte seines Vaters, die ihn zur Buße brachte. Mein Vater ist sogar so gut zu seinen Tagelöhnern, und ich verhungere hier. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er wollte seinen Vater fragen, ob er für ihn arbeiten könne. Warum wollte er ihn das fragen? Weil er dachte: Ich habe meinen Vater beleidigt, ich kann nie wieder sein Sohn sein. Aber vielleicht kann ich ein Tagelöhner für ihn werden. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, das liebe ich. Wie soll ein Mann seinen Sohn schon aus der Ferne sehen können, es sei denn, seine Augen suchen jeden Tag den Horizont ab? Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das griechische Wort für Küssen hier bedeutet übrigens wiederholtes Küssen. Er übersäte ihn mit Küssen, so wie ich es mit meinem Sohn mache. Wenn er in der Nähe ist, schnappe ich ihn mir und übersähe ihn mit Küssen. Nebenbei gesagt, liebe Väter, Zärtlichkeit ist sehr förderlich für eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder. Das führt zu normalen Kindern. Viel mehr Sorgen muss man sich um Kinder von ganz strengen Vätern machen, die nie zärtlich sind, nie Küsse geben. Küssen Sie Ihre Kinder so viel es geht, während sie noch klein sind. Söhne, die viel umarmt und geliebt werden, werden später zu richtigen Männern.
Amen, Pastor Prince.
Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Wörtlich steht da das erste Gewand. Das heißt, das Gewand, das eigentlich dem ältesten Sohn zusteht. Bringt das beste Festgewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring und Schuhe. Im Alten Testament sagte Gott zu Mose: Ziehe deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Doch auf dem Gnadenboden sagt Gott: Zieht ihm Schuhe an. Er hat das Recht, in meiner Gegenwart zu stehen. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Das gemästete Kalb wurde nicht irgendwo hinter der Küche geschlachtet, sondern direkt vor dem Jungen. Gott wollte den Preis des Kreuzes deutlich machen. Einige Menschen wollen nicht über die schreckliche Gewalt reden, die Jesus ertragen musste. Aber wir müssen wissen, was es gekostet hat, uns zu retten. Es gab keinen anderen Weg. Es erforderte ein Opfer. Haben Sie schon mal gesehen, wie ein Kalb oder eine Kuh geschlachtet wird? Das erfordert Gewalt.
Amen.
und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Es ist möglich, dass das Herz zwar noch schlägt, aber man trotzdem tot ist. Man arbeitet, man kommt nach Hause, man isst, das Herz schlägt noch, aber man ist tot. Das Herz des Sohnes schlug zwar noch, aber als er von seinem Vater weg war, war er tot. Was ist Leben? Leben ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Denn in der Gegenwart Gottes ist Leben. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Geschichte vom verlorenen Sohn im Neuen Testament ist bekannt. Aber kennen Sie auch die Geschichte vom verlorenen Sohn im Alten Testament? Okay, ganz schnell. Das sind nur wenige Verse, und zwar in 5. Mose 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen. Der Sohn ist also widerspenstig. Er ist störrisch. Selbst nach wiederholter Korrektur will er einfach nicht auf seine Eltern hören. So sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes, und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Das heißt, er führte ein ausschweifendes Leben, genau wie der verlorene Sohn. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen. Ich will das nochmal lesen, damit es ganz klar ist, was da steht. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Sehen Sie das? Das ist das Gesetz. Die Geschichte des verlorenen Sohnes in Lukas 15 handelt von einer hebräischen Familie. Die sollte das Gesetz doch eigentlich kennen, oder? Sagen Sie mir, gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden Bibelstellen? Aber hallo! Schauen Sie sich diesen Abschnitt hier in 5. Mose an. Ich nenne es mal die alttestamentliche Geschichte. Auch wenn es eher ein Gebot als eine Geschichte ist. Hier wird der Sohn getötet. In der Geschichte von Jesus wird der Sohn lebendig gemacht. Beide wurden übersät. Im Alten Testament wurde der Sohn mit Steinen übersät. Im Neuen Testament wurde der Sohn mit Küssen übersät. Der Vater küsste ihn wiederholt. Der rebellische Sohn im Alten Testament bekam genau das, was er verdient hatte. Der Sohn im Neuen Testament bekam, was er nicht verdient hatte. Den Ring, das gemästete Kalb, das beste Gewand, eine Feier, die Liebe des Vaters. Unter dem Gesetz endete das Ganze in Trauer. Im Neuen Testament endete es mit einem Lied. Diese Gegensätze könnten gar nicht stärker sein. Trauer, Lied. Die Geschichte im Alten Testament endet mit dem Tod. Die Geschichte im Neuen Testament endet mit Leben. Unter dem Gesetz endete es mit einer Beerdigung. Unter der Gnade mit einem Fest. Der Unterschied liegt auf der Hand. Niemand kann diese beiden Bibelabschnitte lesen und behaupten, es gäbe da keinen Unterschied. Niemand kann behaupten, zwischen diesen beiden Stellen gäbe es keinen Unterschied. Aber es ist doch derselbe Gott. Warum dieser Unterschied, Pastor Prince? Das ist der Grund, warum meine Arbeit in einigen Kreisen stark in der Kritik steht. Weil ich Gnade predige. Das heißt, das Evangelium der Gnade. Es gibt kein anderes Evangelium. Wenn Kritiker auf das Alte Testament hinweisen, dann zitieren sie nie die Stelle, die ich gerade gelesen habe. Sie zitieren nie dieses Gebot, aber das ist das Gesetz. So ist das Gesetz beschaffen. Ein rebellischer Sohn soll gesteinigt werden. Ich sollte allerdings hinzufügen, dass es keine Stelle im Alten Testament gibt, wo berichtet wird, dass dieses Gesetz je in die Tat umgesetzt wurde. Nirgendwo wird berichtet, dass ein ungehorsamer Sohn tatsächlich öffentlich gesteinigt wurde. Man kann also sagen, dass sie das Gesetz nicht gehalten haben. In unserem Herzen wissen wir ja auch, dass so etwas nicht richtig ist. Trotzdem ist das die Gerechtigkeit des Alten Testaments. Unter dem Gesetz ist das gerecht. Es erfordert eine harte Strafe, ähnlich wie ein Richter einem Mörder ja auch nicht einfach aus Gnade eine milde Strafe geben kann. Oder ihn freisprechen kann. Hören Sie? Sehen Sie, genauso ist es mit Gott. Aber wissen Sie was? Es gibt einen anderen Sohn, der das alles geändert hat. Dieser Sohn hat Gott in allem gehorcht und er ist am Kreuz gestorben. Er ist für unsere Sünde gestorben. Er hat unseren Platz eingenommen. Er wurde stellvertretend für uns bestraft. Die Welt kommt um, weil sie Gott aus alttestamentlicher Sicht betrachtet. Menschen sehen Gott als einen strafenden Gott an. Und die erste Geschichte erfüllt dieses Kriterium. Ja, Gerechtigkeit, bis es der eigene Sohn ist. Es gibt Kritiker, die sagen, ach, diese Prediger, die ständig über Gesundheit und Wohlstand und dergleichen reden. Erstens, es gibt kein Wohlstandsevangelium, das ist ein Missverständnis. Aber Gott sagt schon, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit. Der Vers geht weiter, so wie es deiner Seele wohlgeht. Gemeint ist also körperliche Gesundheit. Gott möchte, dass es uns gut geht. Leute, die gegen Wohlstand predigen, wollen ihren eigenen Kindern gewöhnlich trotzdem ein Erbe hinterlassen. Sie wünschen sich Wohlstand für die eigenen Kinder. Leute, die nicht daran glauben, dass Gott heute noch heilt, wünschen sich für ihre eigenen Kinder trotzdem Heilung und bringen sie zum Arzt. Dann predigen sie aber, dass Gott Krankheit sendet, um uns eine Lektion zu lehren. Sie selbst wollen sich Gottes Lektionen jedoch entziehen, indem sie ihre Kinder zum Arzt bringen. Warum akzeptieren sie dann nicht die Lektion? Weil das Herz eines Vaters anders schlägt. Gott wusste, dass wir etwas verstehen mussten. Wir mussten erst Gottes gerechte Anforderungen im Gesetz sehen, bevor wir seine Liebe und Gnade schätzen können. Unter dem Gesetz sieht man Gottes Hand, aber unter der Gnade sieht man Gottes Herz. Da gibt es keinen Widerspruch. Jesus, der Sohn, der perfekte Sohn, der geliebte Sohn, hat den entscheidenden Unterschied gemacht. Ohne ihn war Gottes Herz quasi aufgestaut. Er konnte sein Herz nicht ausdrücken, weil er der Richter war. Ein Richter auf seinem Richterstuhl muss sich ans Gesetz halten. Er darf sich nicht nach seinem Herz richten. Er darf sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Er kann nicht sagen, du Gesetzesbrecher, du Bösewicht. Das darf er nicht sagen, das verstehen Sie, oder? Jetzt bekommst du aber Prügel. Er darf seinen Zorn nicht zeigen, sondern muss ruhig bleiben, selbst wenn er innerlich vor Wut kocht. Welche Gefühle er auch hat, er muss sie beiseite tun. Das verstehen Sie, oder? Ähnlich ist es mit Gott. In seiner Rolle als Richter sehen wir seine Hand, aber nicht sein Herz. Dabei wünschte sich sein Herz etwas ganz anderes, während Menschen unter dem Gesetz lebten. Warum er das Gesetz aber trotzdem gegeben hat, ist ein anderes Thema. Das behandle ich in einer anderen Predigt. Eigentlich wollte ich Pastor Joel bitten, die erste Seite des Transkripts vorzulesen, aber aus Zeitgründen haben wir es dann doch nicht gemacht. Zurück zu unserem Thema. Unter dem Gesetz war Gottes Herz aufgestaut. Aber Jesus gab Gott ein rechtmäßiges Ventil, eine gerechte Grundlage, um sein wahres Gesicht zu zeigen. Es ist nicht so, dass Gott eigentlich ein richtender Gott ist und dann Jesus kam und Gottes Herz änderte, sodass er nun sagt, gut, nun bin ich eben kein richtender Gott mehr. Nein, Gottes Herz ist immer gleich. Gott ist Liebe. Gott ist immer Liebe. Das sehen wir auch anhand der Schöpfung. Gott schuf Adam und Eva ganz zum Schluss, damit sie sich an seiner Schöpfung erfreuen können. Gottes Herz ist immer Liebe. Gottes Herz ist immer Güte. Das Gesetz bedeutete also eine Einschränkung für Gott. Doch der Mensch muss erst das Gesetz kennen, bevor er Gottes Gnade wertschätzen kann. Verstehen Sie? Nun kann Gott sich in seiner wahren Gestalt zeigen. Gott hat sein Wesen nicht geändert. Es sind wir, die wiedergeboren werden müssen, nicht er. Wir müssen Gott mit neuen Augen sehen. Wo leben wir heute? Unter der Gnade, auf der gerechten Grundlage. Gehen wir nochmal zurück zu Vers 21, der letzte Teil. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Gäbe es keine gerechte Grundlage für die Geschichte des verlorenen Sohnes in Lukas, hätte Jesus ja gegen das Gesetz gepredigt. Ich werde teilweise beschuldigt, gegen das Gesetz zu predigen. Dabei predige ich gar nicht gegen das Gesetz. Ich predige, dass das Gesetz erfüllt wurde. Man könnte auch Jesus beschuldigen, du missachtest dieses Gesetz von Gott. Nein, er ist derjenige, der das Gesetz im Alten Testament gab. Aber jetzt gibt es eine gerechte Grundlage. Wir müssen das richtig einordnen. Wissen Sie, was nach Vers 21 kommt? Okay, jetzt nicht schummeln. Nicht auf Ihr iPhone oder Ihr Android gucken. Kennen Sie den Vers, der danach kommt? Er ist nicht ganz so bekannt wie Johannes 3, Vers 16. Würden Sie gern wissen, was da steht? Der Vers fängt einen neuen Abschnitt an, der aber mit den Versen davor im Zusammenhang steht. Das ist eindrucksvoll. Schauen Sie her. In Vers 22 steht: Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. In Galater 3, Vers 13 steht, dass Christus uns vom Fluch des Gesetzes erlöst hat, indem er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wissen Sie, woher dieses Zitat stammt? Haben wir gerade gelesen, aus 5. Mose 21. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Sie müssen wissen, dass es noch keine Kreuzigung zu dem Zeitpunkt gab, wo dieses Gesetz im Alten Testament geschrieben wurde. Kreuzigung war noch nicht erfunden, als das Gesetz in 5. Mose 21 gegeben wurde, das wir gerade gelesen haben. Gehen wir nochmal zurück zu dem Gesetz. Was steht da? Da ist von einem Schuldigen die Rede, der aufgrund seiner Sünde ein Todesurteil auf sich zieht, hingerichtet wird und danach an ein Holz gehängt wird. Bei der Kreuzigung wird man lebendig ans Kreuz geschlagen. Dieser Tod ist vergleichsweise gnädig. Der Schuldige wird zuerst getötet und dann an ein Holz gehängt.
Okay?
Auch wurde er nicht mit Nägeln an ein Kreuz geschlagen, sondern an einen Baum gebunden. Warum?
Okay. Now, why?
Weil das symbolisierte, dass der Schuldige verflucht war. Das ist der Grund, warum Jesus an ein Holz genagelt wurde. Warum musste Jesus gekreuzigt werden, wo Steinigen doch eigentlich die übliche Todesstrafe unter den Juden war? Der störrische Sohn sollte gesteinigt werden. Warum hing Jesus dann an einem Holz? Warum wurde er nicht gesteinigt? Wenn es nur darauf ankäme, dass wir durch sein Blut gereinigt und gerettet werden. Blut fließt auch beim Steinigen. Sehen Sie, Christen denken über solche Fragen nicht immer unbedingt nach. Aber ich liebe solche Fragen. Ich denke gerne über Fragen nach, die nicht jeder stellt. Wir sollen über Gottes Wort nachsinnen. Warum also musste Jesus an einem Kreuz sterben? Zurück zu Galater 3, Vers 13. Lesen wir nochmal. Galater 3, Vers 13. Da wird zitiert, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum? Weil Christus uns erlöst hat, indem er für uns zum Fluch wurde. Oh Mann, haben Sie beim Joggen oder Spazierengehen schon mal darüber nachgesonnen, dass Christus uns zuliebe zum Fluch geworden ist? Am Kreuz wurde Christus zu einem Fluch, damit der Segen Abrahams über uns kommen kann. Christus wurde zu seinem Fluch, damit unser Leben nicht mehr unter einem Fluch stehen muss. Kommt es Ihnen vor, als würden Sie nie Erfolg haben, ganz gleich, was Sie versuchen? Scheint sich Ihr Gehalt immer sofort zu verflüchtigen und ist es nie genug? Sind Sie ständig krank? Wenn Sie sich von einer Sache erholt haben, kommt dann gleich die nächste? Herrscht bei Ihnen zu Hause Disharmonie? Dann kämpfen Sie dagegen an. So muss es nicht mehr laufen. Christus hat Sie vom Fluch befreit. Aber wir müssen darüber nachsinnen. Christus ist zum Fluch geworden. Das ruft in unserem Geist den Glauben hervor. Deswegen gehört der Segen mir. Christus ist uns zuliebe zum Fluch geworden. Sehen Sie die Liebe Gottes? Hallo, sehen Sie die Liebe Gottes? Was steht in dem Gebot, das wir eben gelesen haben? Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, richtig? Wäre Jesus gesteinigt worden, hätte er auch sein Blut vergossen. Und ja, unsere Sünden wären vergeben. Aber wir wären nicht vom Fluch erlöst. Vom Fluch konnte er uns nur befreien, indem er am Holz hing. Die ganzen Zusagen, die Gott im Alten Testament macht, die Segnungen in 5. Mose 28, gelten die für uns? Ja! Weil wir vom Fluch befreit wurden. Sehen Sie die Weisheit Gottes? Jesus vergoss nicht nur Blut, sondern starb an einem Kreuz. Warum am Kreuz? Weil jeder, der am Holz hängt, verflucht ist. Dadurch hat er uns vom Fluch erlöst. Wir sind vom Fluch erlöst. Vielleicht sagen Sie, da wo ich lebe, geht es wirtschaftlich gerade nicht so gut. Kann gut sein, aber Sie sind von dem Fluch befreit. Die Grippe geht um und meine Kollegen sind schon alle krank, aber Sie sind von dem Fluch befreit. Amen, preist Gott. Ändern Sie Ihr Denken. Denken Sie nicht mehr weltlich. Fangen Sie auch an, durch die Gnade Gottes nach dem Guten Ausschau zu halten. Jeden Tag, statt das Schlechte zu sehen. Sehen Sie das Gute in Ihren Mitmenschen, in Ihren Angehörigen, statt nach dem Negativen zu suchen. Sie werden feststellen, dass Sie dadurch in jeder Hinsicht stärker werden. Ihr Kopf wird klarer, Ihr Schlaf süßer. Sie werden mehr Lebensfreude haben.
Amen.
Hat sie das gesegnet? Preist Jesus. Danke, Herr. Falls Sie das persönlich noch nie erlebt haben, Christus ist am Kreuz gestorben und zu einem Fluch geworden, damit Sie gesegnet sein können. Er hat Ihre Sünden auf sich genommen und wurde an Ihrer Stelle bestraft, damit Sie nie bestraft werden müssen. Er hing wie Absalom zwischen Himmel und Erde, als wäre er für beide nicht würdig, damit Sie in beiden gesegnet sein können. Falls Sie das anspricht, beten Sie jetzt mit mir. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus, dein Sohn, an meiner Statt gestorben ist. Ich glaube, er hat meine Sünden auf sich genommen. Er wurde für mich bestraft. Er wurde zum Fluch, damit der Segen Abrahams über mich kommen kann. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr. Danke, Vater, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Er lebt. Er passt auf mich auf. Von diesem Tag an ist er mein Retter. Er ist mein Hirte. Er ist meine Gesundheit. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Gerechtigkeit. Im Namen von Jesus stehen wir auf, preist den Herrn. Wenn Sie dieses Gebet gesprochen haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes. Sie sind ein neuer Mensch in Christus. Das Alte ist vergangen. Ein ganz neues Leben hat begonnen. Preist den Herrn. Ich möchte noch etwas prophetisch über Sie aussprechen. Viele von Ihnen werden ab heute mehr haben als zuvor. Sie werden eine größere Salbung auf Ihrem Leben haben. Sie werden diese Woche den Segen Abrahams mehr erleben als je zuvor. Das glaube ich. Ich spüre, dass Gott das prophetisch sagt, dass Sie den Segen Abrahams diese Woche ganz konkret erleben werden. Wenn es also einen Kampf, eine Herausforderung, eine Hürde gibt, sagen Sie sich im Stillen, ich habe den Segen Abrahams. Und wir wissen, dass sein Segen Gerechtigkeit ist. Sagen Sie nicht nur, ich bin gesegnet, sondern ich habe den Segen Abrahams. Dadurch kann sich der Segen Abrahams in Ihrem eigenen Leben verwirklichen. Segen ist so allgemein. Was für ein Segen? Wo kommt der her? Durch das Evangelium können wir unter den Segen Abrahams kommen. Wir werden Teil des Volkes Israel, der Nation, die Gott erwählt hat. Wir sagen, der Segen von Vater Abraham gilt auch für mich. Viele Juden erleben heute Erfolg, ohne zu wissen, wo der herkommt. Wir wissen es. Es liegt an ihrem Vater Abraham. Wir haben die Fülle dieses Segens. Je mehr wir ihn bekennen, umso mehr erleben wir ihn auch. Sagen Sie, ich habe den Segen Abrahams.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.